Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Und die Frage ist, was haben diese Bilder gemeinsam? Countdown. Warten, hast du gesagt? Start, ja. Welches der beiden Bilder wäre denn das adventlichere Bild? Also ja, vermutlich habt ihr alle zu Hause in den letzten 3 Wochen keine Startbahn aufgebaut, bei der der Countdown zurückläuft, sondern ihr habt alle einen Adventskranz oder die meisten von euch. Denn Advent hat ja für uns vor allen Dingen was damit zu tun, mit behaglich, mit gemütlich, so eine Kerze nach der anderen. Ich sag mal so, als ging es um nichts. Ganz anders, die Frau, die wartet auch, dass es losgeht. Und wenn es dann losgeht, dann rennt sie davon. Und bis dahin hat sie eine gespannte Aufmerksamkeit. Sie sitzt also nicht wie wir vor unserem Adventskranz gemütlich auf der Startbahn und wartet darauf, dass es losgeht und dann aufzustehen, sondern schon jetzt ist alles in dieser Spannung, dass es gleich losgeht. Warten kann man also so und so. Ganz gemütlich, weil man alle Zeit der Welt hat. Oder aber unter großer Anspannung, weil wenn es losgeht, will man gleich voll dabei sein. Auch zur Zeit von Jesus haben die Menschen gewartet, aber nicht so wie bei dem Adventskranz, sondern eher wie die Frau auf der Startbahn. Gewartet, weil Gott eine große Versprechung in die Welt gegeben hat, in seinen Propheten. Das Versprechen, dass es eine gerechte Regierung geben wird. Und zur Zeit von Jesus war die Regierung sehr ungerecht. Das Volk war unterdrückt, die Reichen wurden immer reicher. Man durfte nicht aufmucken, es gab Kontrolle und Überwachung. Und in dieser Zeit war es tatsächlich eher so wie die Frau auf der Startbahn, weil irgendwie so in der Luft lag, es kann nicht mehr lange dauern, dann wird der König kommen. Der König, wie er zum Beispiel in Jeremia 23 in den Versen 5 bis 8 beschrieben ist. Da sagt Jeremia seinem Volk, siehe Tage kommen, Spruch des Herrn, da werde ich für David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König herrschen und weise handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden, Israel kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn, da sagt man nicht mehr, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel aus dem Nordland und aus allen Ländern, in die er sie verstoßen hatte, heraufgeführt und zurückgebracht hat. Dann werden sie auf ihrem eigenen Boden wohnen. Es gab große Erwartungen, die Gott selber geschürt hatte, denn Gott hatte seinem Volk versprochen, es wird eine gerechte Regierung geben. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn im nächsten Wahlkampf jemand antreten würde und sagen würde, ich bin angetreten, denn ich möchte, dass es in unserem Land gerecht zugeht. Ich befürchte eher, dass die meisten Leute wenig erwarten würden, sondern eher so mit der Schulter zucken und sagen würde, ja, das ist wieder so eins dieser Versprechen, was irgendwie dann doch nicht gehalten wird oder nicht gehalten werden kann oder wie auch immer. Aber Gott hatte seinem Volk versprochen, ich schicke euch den König der Gerechtigkeit. Und es weckt Begehrlichkeiten. Also was ist das? Ein König der Gerechtigkeit. Oder was wäre eine gerechte Regierung? Der König der Gerechtigkeit hier bei Jeremia ist zunächst einmal eine Kritik an dem König seiner Zeit. Denn das war Zedekia und genauso hieß Zedekia übersetzt. Der Herr ist meine Gerechtigkeit. Aber es ging überhaupt nicht gerecht mehr zu in diesem Staat Israel. Zedekia war der letzte König, bevor auch das Südreich platt gemacht, aufgelöst und die Menschen in die Verbannung geführt wurden und viele der Bevölkerung abgeschlachtet wurden. Und an Zedekia war es wie bei allen anderen Königen zuvor auch. Menschen wurden unterdrückt. Das Recht galt nicht mehr, sondern wer Geld hatte, konnte sich Richter bestechen. Wer Schulden hatte, wurde versklavt und seine Länder wurden denen zugesprochen, die sowieso schon alles hatten. Und in dieser Situation erweckt Gott Hoffnung und sagt, ich schicke euch den König der Gerechtigkeit. Wird er dann die Bösen bestrafen und die Guten belohnen? Ist gerecht jemand, der alle gleich behandelt? Oder bei denen am Ende alle gleich viel Geld haben und es kein Reichtum und keine Armut mehr gibt? Ist ein gerechter und mächtiger Herrscher derjenigen, der die Bösen und Korrupten zur Rechenschaft zieht? Der neue Gesetze erlässt, die für alle gelten? Oder ist es vor allen Dingen das, was die Juden zur Zeit Jesu erwarteten, jemand, der die Römer endlich aus dem Land schmeißt, der den Juden wieder ihre nationale Souveränität zurückgibt und sie von ihren Unterdrückern befreit? Und wenn Gott sagt, es gibt einen gerechten König und es ist der Nachfolger Davids, dann hofften alle, dass es genau so wieder kommen wird, dass sie wieder Macht besitzen, dass sie wieder in ihrem eigenen Land herrschen können, dass sie selber vielleicht auch wieder ihre Feinde unterwerfen können. Dieser Text ist kein Adventskranztext, sondern eher sowas wie die Frau auf der Startbahn, weil sich alle fragen, okay, und wenn das wirklich eintritt, das wäre doch revolutionär. Wenn so ein gerechter König wirklich kommen würde, dann würden wir keine Adventskranzkerzen anstecken, sondern dann würde sich unsere Gesellschaft verändern. Wenn wir heute Gerechtigkeit hören, dann denken wir vor allen Dingen an Paulus. Und bei dem ist Gerechtigkeit ja, dass Gott uns etwas schenkt, ohne dass wir es verdient hätten. Im Neuen Testament bedeutet gerecht, dass Gott uns gerecht macht und unsere Schuld vergibt, dass wir seine Kinder sein dürfen, dass wir, so wie wir es nachher auch tun werden, an seinem Tisch einen Platz bekommen. Im Alten Testament ist Gerechtigkeit tatsächlich etwas ganz Handfestes. Es geht um die Zustände in dieser Welt. Ein Gerechter im Alten Testament, das ist einer, der die Unterschiede zwischen Menschen aufhebt und der dafür sorgt, dass Menschen in der Gesellschaft wieder ihren Platz finden. Jeremia selber hat es in einem Kapitel vorher so beschrieben, sorgt für Gerechtigkeit und befreit die Beraubten aus der Hand ihrer Unterdrücker. Ihr sollt die Fremden, die bei euch wohnen, nicht ausbeuten und die Schutzlosigkeit der Waisen oder Witwen nicht ausnutzen. Hört auf, in diesem Land das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Gerechtigkeit im Alten Testament hat also immer etwas mit der Gesellschaft zu tun. Es hat immer etwas damit zu tun, dass die Armen und die Unterdrückten ihr Recht bekommen. Es hat damit zu tun, dass niemand mehr unschuldig sterben muss. Es hat damit zu tun, dass die Armen das bekommen, was ihnen zusteht zum Leben. Ein gerechter König ist einer, der für die Gesellschaft eintritt, in der es keine Außenseiter und Unterdrückten mehr gibt, der gute Lebensbedingungen schafft für alle. Und das ist viel mehr als Geld und Besitz. Das ist viel mehr, als dass irgendetwas umverteilt wird. Es hat etwas mit Würde zu tun. Ein guter König setzt sich ein für die Würde eines jeden Menschen. Und die Würde hat auch immer damit zu tun, dass man was zum Anziehen hat, dass man was zum Essen hat, dass man eine Arbeit hat, dass man sein Recht bekommt. Aber es ist viel mehr. Es hat etwas damit zu tun, dass jemand sagt, ich sehe dich und ich möchte, dass du dazugehörst. Und im Psalm 147 wird Gott genau so beschrieben, als dieser gerechte König. Da heißt es von Gott, den Unterdrückten verschafft er Recht und den Hungernden gibt er zu essen. Die Gefangenen macht er frei. Die Blinden macht er sehend. Die Verzweifelten richtet er auf. Er beschützt die Gäste und Fremden im Land und sorgt für die Witwen und Waisen. Der Herr liebt alle, die ihm die Treue halten, aber die Pläne der Treulosen vereitelt er. Der Herr bleibt König für alle Zeiten. Zion, dein Gott, wird herrschen von Generation zu Generation. Preist den Herrn. Halleluja. Macht euch bereit, sagt Gott. Ich schicke euch den König der Gerechtigkeit, meinen König, der so herrschen wird, wie ich herrsche. Und dann wird niemand mehr krank sein im Land. Dann wird niemand mehr als Migrant behandelt werden, sondern so, als wären wir alle Menschen und würden alle dazugehören. Dann werden keine unschuldigen Kinder mehr sterben, die noch nicht geboren wurden. Dann wird niemand mehr Not leiden. Und es wird niemand mehr zu Arbeitsbedingungen arbeiten müssen, die unmenschlich sind und die eher an Sklaverei erinnern. Denn ich, sagt Gott, schicke euch den König der Gerechtigkeit und ich stelle die Würde jedes Menschen wieder her. Und dann kam er, der König der Gerechtigkeit, und hat genau das getan. Er hat sich vor die Sünder gestellt, denen die Pharisäer ihre Würde aberkannt haben. Er hat sich vor die Frau und die Ehebrecherin gestellt und hat sie vor dem Tod gerettet, vor dem Pharisäerpöbel. Er hat Zachäus, den Geldgierigen und den Außenseiter, zurückgeführt in die Gesellschaft und hat aus ihm einen gerechten Menschen gemacht, der sich statt sich selbst zu bereichern, eingesetzt hat mit seinem Geld, um die Würde von Menschen wiederherzustellen. Er hat die Blinden sehend und die Lahmen gehend gemacht. Und er hat Feste gefeiert. Feste, bei denen er alle Menschen an einen Tisch geholt hat, die so normalerweise nie an einem Tisch sitzen würden, weil sie gesellschaftlich viel zu unterschiedlich waren. Und zu diesem Fest war jeder eingeladen, egal woher er kam, was er mitbrachte und wie seine Vergangenheit aussah. Und er hat eine Gemeinschaft ins Leben gerufen, in der die Würde des Einzelnen wiederhergestellt ist. Und in der jeder gleich wichtig ist und dieselbe Bedeutung hat. Denn in seiner Kirche, sagt Paulus, gibt es weder Männer noch Frauen. Und die damit zusammenhängenden, in der damaligen Zeit und auch heute noch oft geltenden gesellschaftlichen Unterschiede. Es gibt, sagt Paulus, in der Kirche Jesu weder Sklaven noch Herren, sondern jeder ist zum Abendmahl eingeladen und jeder ist zur Mitarbeit eingeladen und es gelten in der Kirche nicht mehr die gesellschaftlichen Eingruppierungen und Schranken. Und es gibt in der Kirche, so sagt Paulus, weder Juden noch Griechen noch Römer, sondern wir alle sind Menschen. Unter der guten Herrschaft des guten Königs, der unsere Würde als Menschen wiederhergestellt hat. Und als er am Kreuz für uns gestorben ist, da hat er nicht nur einfach unsere Schuld vergeben, das ist ja das, was wir oft so platt glauben, sondern er hat noch etwas ganz anderes getan. Er hat uns nicht unsere Schuld vergeben, sondern er hat aus Sündern Heilige gemacht. Er hat uns neu geboren. Er hat uns auf eine ganz andere Stufe gehoben, nämlich auf die Stufe Gottes selbst. Er hat uns als Ebenbilder Gottes wiederhergestellt und uns die Würde, die wir von Anfang an vor Gott hatten, wieder zurückgegeben. Das ist die Gerechtigkeit, die Jesus geschaffen hat. Und deshalb ist er auch der Gerechte, weil er sich einsetzt für eine gerechte Nation, weil er sich einsetzt für die Gerechtigkeit, in der jeder Mensch seine Würde wieder zurückbekommt. Deswegen ist er im Sinne des Alten Testamentes der gerechte König. Advent ist ja auch die Zeit der Sehnsüchte und Wünsche. Also in der Werbung sieht man das ständig. Die wird ja irgendwie emotionaler. Und diese Zeit ist völlig überfrachtet mit irgendwie so den Superlativen, was es alles so gibt. Und vielleicht habt ihr auch in dieser Zeit mehr Wünsche wie sonst. Oder diese Wünsche werden emotionaler und dringender, weil ihr einfach Dinge vermisst, weil ihr einfach gemessen an dem, wie es sein soll, immer wieder merkt, so ist es aber eigentlich gar nicht. Und ich möchte euch einen Augenblick einladen, so mal eure imaginäre Wunschliste so im Kopf zu machen, wo ihr sagt, das sind im Augenblick tatsächlich meine dringendsten Wünsche, meine Hoffnungen und meine Träume. Vielleicht ging das ganz schnell und du musstest gar nicht so lange warten, bis diese Wünsche kamen. Und wenn du diese beiden Bilder vom Anfang nochmal nimmst, wie geht es dir mit diesen Wünschen? Bist du da eher wie die Frau auf der Startbahn in gespannter Erwartung, dass Gott diese Wünsche endlich erfüllt? Ist dein Beten eher sowas wie dieser Wettkampf, der da ansteht? Oder bist du bei diesen Wünschen eher ganz chillig unterwegs, so wie bei dem Adventskranz und steckst dir eine Kerze nach den anderen an und denkst, das wird schon kommen. Advent ist auch eine Zeit des sorglosen Wartens, denn diese Wünsche, die bringen wir dem König der Gerechtigkeit. Und dieser König der Gerechtigkeit, der kennt dich und sieht dich, der liebt dich, der ist gerne für dich da. Und er hat dich gerne im Blick. Und deswegen ermutige ich dich, bei diesen Wünschen, die dir so dringend wichtig sind, ein bisschen sorgloser zu warten. Ein bisschen von dieser Rennbahn zurückzugehen zum Adventskranz. Eine Kerze anzustecken und zu sagen, ich weiß, Jesus kümmert sich. Denn Jesus ist nicht irgendwer, sondern er ist der König der Gerechtigkeit, meiner Gerechtigkeit und meiner Würde. Darum siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn, da sagt man nicht mehr, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels aus dem Nordland und aus allen Ländern, in die er sie verstoßen hatte, heraufgeführt und zurückgebracht hat. Dann werden sie auf ihrem eigenen Boden wohnen. Dieser Text ist ein Text im Original vor der großen Katastrophe, wo Israel das Land wieder genommen wird, was Gott ihm versprochen hat. Wo sie keine Hauptstadt mehr haben werden, keine eigene Identität mehr als Volk, als Nation und vor allen Dingen keinen Ort mehr zum Beten und zum Opfern. Die Menschen werden verschleppt werden. Und Gott sagt ihm, habt trotzdem Hoffnung, denn es wird eine neue Zeitrechnung geben. Also wir haben ja das Jahr 2225 und unsere Zeitrechnung orientiert sich ja nach einer leider kleinen falschen Datierung der Geburt Jesu, denn eigentlich müssten wir vermutlich schon so das Jahr 2029 haben. Aber auf jeden Fall, dieser Punkt ist der Zeitpunkt, an dem wir die Zeit zählen. Und in Israel war das der Zeitpunkt, wo Gott sein Volk aus der Sklaverei geführt hat. Das war der Punkt Null, das war der Anfang. Und Gott sagt, ich beginne etwas Neues und es beginnt eine neue Zeitrechnung. Da werdet ihr nicht mehr die Zeit bemessen, nachdem, wann ich euch aus Ägypten geführt habe, sondern wann ich dieses Wunder getan habe und zu euch zurückgebracht habe in dieses Land. Und ein prophetischer Text, das hatte ich ja bei den Texten von Jesus aus der Matthäus-Evangelium schon gesagt, bemessen Zeit nicht chronologisch, sondern manchmal in Zyklen oder hier wie ein Puzzle. Denn dieser Text hat sich bereits zweimal erfüllt. Einmal, als Gott 70 Jahre nach der Verbannung das Volk wieder zurückgebracht hat. Und dann 1948, 1850 Jahre nachdem der Staat Juda aufgelöst worden war von den Römern und Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht hat, hat sich Gott daran erinnert, an Texte wie diesen, dass er seinem Volk versprochen hat, ich bringe euch zurück in das Land, das ich euch gegeben habe und das euch niemand abnehmen kann. Prophetische Texte sind manchmal eher wie so Puzzleteile. Und da fängt was in der einen Ecke an, und das geht in der anderen Ecke weiter. Ganz am Ende, erst wenn Jesus wiederkommt als König der Gerechtigkeit, wird sich dieses ganze Bild dieses Textes zusammensetzen. Und das Volk Gottes wird mit uns gemeinsam leben in dieser gerechten Welt. Und bis dahin warten wir gespannt. Und was tun wir in dieser Zeit? Ich würde euch ermutigen, nicht so viel für eure eigenen Anliegen zu beten. Weil Gott, der König der Gerechtigkeit, sagt, ich kümmere mich um dich. Mach dir doch nicht so einen Stress. Und dann sagst du, ja, aber ich bete jetzt schon so lange und so ewig. Und Gott sagt, jo, aber es hat auch 1850 Jahre gedauert, bis ich meinem Volk dieses Versprechen erfüllt habe. Und ich kann dir schon mal sagen, es wird in deinem Leben keine 1850 Jahre dauern. Aber was hatten wir jetzt ja schon auch in der Gebetsstunde? Warten ist eine Grundtugend von Christen. Es ist nun mal so. Ich habe keine Ahnung warum, aber so ist es. Gott lässt uns gerne warten. Gott macht die Sachen gerne spannend. Das ist eher so bei ihm wie ein Heiligabend, wenn die Kinder unbedingt die Geschenke auspacken wollen und dann die Eltern sagen, nö, aber jetzt gibt es noch einen Nachtisch und nö, und jetzt müssen wir noch die Spülmaschine einräumen und nö, und die Kinder werden immer hippeliger und irgendwie, ja, Gott ist auch so. Ja, wir sagen immer, oh, wir möchten jetzt aber unsere Geschenke aufpacken und wir wollen aber jetzt, dass du uns erhörst, und Gott sagt, nö, jetzt gibt es erstmal noch einen Nachtisch. Und nö, ich muss mich jetzt gerade noch um diese Welt kümmern. Und nö, jetzt ist es noch nicht so weit. Und dann werden wir ganz hippelig. Aber der König der Gerechtigkeit sagt uns, wenn es um dich geht, sei relaxed, ich sehe dich und höre dich. Und in der Zwischenzeit lebe du selbst als Gerechter. Also als Menschen, die es noch neu in Frankfurt sind, das geht euch vielleicht auch so, finden die Kerstin und ich das manchmal schwierig, wie man mit den ganzen Obdachlosen umgehen soll. Und ob man vorbeigeht oder nicht. Und ob man das zur Kenntnis nimmt oder nicht. Aber eins sind sie, eine Erinnerung, dass Jesus sagt, hey, euch ist es aufgetragen, als Gerechte in dieser Gesellschaft zu leben. Als Menschen, wie andere Menschen integrieren. Als Menschen, die jedem seine Würde zurückgeben. Und lebt in dieser Erwartung und Spannung und kümmert euch weniger um eure Gebetsanliegen, sondern lebt wie diese Frau und lebt als Gerechte. Und fragt jeden Tag, Jesus, wo kann ich heute ein bisschen mehr in meinem Umfeld leben wie du, als Mensch der Gerechtigkeit, der anderen seine Würde zurückgibt. Denn das hieß es, im Advent zu leben, immer mehr zu werden wie dieser König der Gerechtigkeit. Amen.